Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust auf Radio 1. Immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie es möchten, überall, wo immer Sie es wollen, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine besondere Person, die sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wer aus Hannover kommt, weiß ein Lied davon zu singen. Als Exportschlager der niedersächsischen Landeshauptstadt gilt verhältnismäßig schnörkelloses Hochdeutsch. Und die Scorpions. Daher heißt das besagte Lied auch Winds of Change. Ja, da kann man nichts machen. Oder doch? Die vielfach als Schauspielerin und Regisseurin ausgezeichnete Maria Schrader in die Pflicht nehmen. Hier, seht her, diese Frau, die zuverlässig Respekt und Bewunderung einheimst für ihre Arbeit, wurde hier geboren. 1965 war das. Sie ist die erste Deutsche, die für einen Emmy nominiert wurde und ihn dann auch erhielt. In der Kategorie Primetime für ihre Serie Unorthodox. Und deren Film Ich bin dein Mensch mit allein 4 deutschen Filmpreisen versehen wurde. Das amerikanische Filmstudio Universal jedenfalls fragte, wie es denn aussehe, ob sie sich nicht vorstellen könne, einen richtig großen amerikanischen Film zu drehen. Mit allem Pipapo. In New York. Über die beiden Journalistinnen, durch deren Recherchen der Produzent Harvey Weinstein zu Fall kam. And she said yes. Sie sagte ja und drehte den Film She Said. Auch darum geht es heute mit Maria Schrader. Vielleicht ja Hannovers bester Visitenkarte.
Maria, ich habe so überlegt, Visitenkarte, ich hatte kurz noch überlegt, ob ich das ändern soll, weil Visitenkarte ist so ein Wort von gestern irgendwie, oder? Hast du noch eine Visitenkarte?
Ich habe einmal in meinem Leben eine Visitenkarte gemacht und zwar zusammen mit Peter Lohmeier und Richie Müller an so einem Automaten in Italien. Da konnte man so Icons auswählen und dann hat man irgendwie so 100 direkt gedruckt bekommen. Das war die Zeit, als die beiden auch die ersten in meiner ganzen Umgebung waren, die Handys hatten. Also wir schreiben das ja, weiß ich auch nicht mehr, 1993 oder so. Und dann hatte ich so einen Bus mir ausgesucht.
Ein Bus?
Ich fand den Bus hübsch, aber irgendwie steht er natürlich auch für was.
Wofür denn?
Unterwegs sein. Heimat.
Mit vielen Leuten unterwegs sein.
Ja, vielleicht. Und ich glaube, da stand dann mein Name und darunter Kanaille.
Warum?
Ich weiß nicht, weil es irgendwie so eine Jux-Aktion war. Wir haben gedreht. Und die waren immer mit ihren riesigen, also so Handys unterwegs, die aussahen wie, weißt du, so Walkie-Talkies, die man so groß auf den Tisch stellt.
Ja.
Und wir haben so einen Threesome-Film gemacht, einer meiner ältesten Freunde hieß der. Und es war einfach spaßig und es war aber auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Hahnkampf zwischen denen.
Ach, guck mal.
Es war charmant. Ich habe Peter gerade bei der Hamburger Premiere wieder getroffen, jetzt vor ein paar Tagen. Es war schön. Ja, also das war das einzige Mal, dass ich eine Visitenkarte hatte. Hannovers Visitenkarte. Also ja. Hannover hat ja auch Kurt Schwitters vorzuweisen, ne?
Ja, Doris Dörrie. Aber dann muss man erstmal Dadaismus erklären. Doris Dörrie stimmt, ja.
Also Kurt Schwitters ist schon bekannt.
Ja, vielen. Nicht den meisten, würde ich sagen, aber vielen.
Vielleicht außerhalb Deutschlands mehr als innerhalb Deutschlands.
Ja, das klingt wie ein Vorwurf, den du an mich richtest und sorry. Ich, die selbst eine Tochter Hannovers ist, bin da total raus aus dem Ding, ja. Du hast,
ach, ja. Du auch.
Ich auch.
Das wusste ich gar nicht.
Sonst hätte ich mir diese anmaßende Anmoderation ja gar nicht leisten können. Sonst hätte ich ja gesagt, das ist ein bisschen mehr Neutralität, bitte. Aber in dem Fall kann ich einfach sagen, mit so viel gehen die Leute da nicht raus, wenn sie sich an die Brust schlagen, voller Stolz.
Kai Wiesinger.
Gut, ja. Vielleicht kommt im Laufe dieser Sendung ja noch die ein oder andere Person so spart der Maschsee. Wir haben versucht, den Maschsee einzuladen, aber der konnte nicht, der war zu gefroren. Okay, das ist das Niveau, auf dem sich mein Humor heute bewegt, wie das bei dir ist.
Ich mach mit, ja. Du siehst es.
Weil das wollte ich sozusagen als Freifahrtschein für alle Hörerinnen und Hörer dir kurz ausstellen, wenn man so will. Maria ist eigentlich angeditscht. Aber auf jeden Fall hast du die letzte Nacht nicht oder kaum geschlafen. Deswegen ist ja alles möglich. An solchen Tagen nach so schlaflosen Nächten ist ja vieles möglich, ne? Dass das Gehirn so ein bisschen komisch ist.
Mach dir keine Sorgen.
Mach dir keine Sorgen, hast du gerade gesagt?
Ja.
Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, Maria. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Maria ist ja jetzt wirklich seit vielen Jahren Regisseurin und auch sehr erfolgreiche Regisseurin. Und deswegen hat sie, du hast in deinem Verhalten und deinem Blick, wenn du in Räume kommst, sofort dieses, okay, hier ist der Ausgang, hier müsste ich, hat das Gefühl, dass du so eine Checkliste hast und dass du die Menschen schon irgendwie durch die Situationen bringst. Wahrscheinlich muss man das als Regisseurin oder Regisseur so lernen. Also ich mache mir gar keine Sorgen, aber du kannst dich uns überantworten jetzt in diesen kommenden Minuten.
Also ich meinte das ja auch nur in Bezug auf zwei Dinge. Erstens habe ich die Krankheit hinter mir und lag die verschiedenen Tage jetzt schon im Bett. Ich glaube, ich stecke hier niemanden an.
Okay.
Das Zweite ist, dass ich eine ziemliche Übung habe mit durchwachten Nächten und auch am nächsten Tag konzentriert arbeiten kann, sogar Autofahren.
War das immer schon so? Konntest du das auch damals, als man es am häufigsten gebraucht hat, nämlich so während und nach der Pubertät, wo man so Nächte durchgefeiert hat, konntest du das gut immer?
Lustigerweise ging das bei mir erst später los.
Das Feiern?
Ja, also eigentlich im Studium erst so.
Mhm.
Allerdings war ich ja auch, also mit meinem 18. Geburtstag war ich ja auch aus dem Haus, also ich war noch Teen.
Ja.
Mit 20 war ich dann auch wieder fertig mit dem Studium. Aber das Feiern, aber auch das Arbeiten durch die Nächte kenne ich.
Der erste Song, den wir von deiner Liste spielen, heißt Sir Duke von Stevie Wonder. Wofür steht dieses Lied oder welcher Film erscheint vor deinem inneren Auge, wenn das läuft?
Osterferien auf Föhr, da waren wir oft. Also du hast mir ja den Auftrag gegeben, so aus jedem Jahrzehnt, und da ich nun schon 80 werde, waren es ja auch 8 Songs. und tatsächlich ist es so, das erste Jahrzehnt, was, ja, wir waren sehr oft in Föhr, bestimmt 10 oder 11 Mal. Das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich so Bronchitis hatte. Und dass die Luft da war da so gut. Und da gab es eine MC und meine Eltern waren eigentlich so, haben so Klassik gehört. Und mein Vater bei der Arbeit im Keller beim Malen hat auch sehr gerne so Jazz gehört.
Mhm.
Aber das war eine MC, wo plötzlich so seltsame Hits drauf waren. Da war
MC,
auch
sagst du MC zur Musikkassette?
Genau.
Oh, wow. Selbst du, Mariam, ne, hast nicht gewusst, was könnte MC sein.
MC-Musikkassette.
Hast du das auch früher so gesagt? Hast du gesagt, Mist, meine MC ist kaputt oder ich muss mir eine neue MC kaufen, um da irgendwie Songs drauf zu spielen? Hast du nie Tape oder Kassette gesagt?
Doch.
Aber
bestimmt.
Aber jetzt.
Naja, jetzt schon eine Weile.
Jetzt hier im Radio sagst du natürlich. Natürlich, oh, die feine Dame.
Seit das so ein antikes Ding ist, was man, glaube ich, auch inzwischen 25-Jährigen nochmal erklären muss, wie das so funktioniert hat. Und dass es so Tape-Salat gab und so.
Ja.
Also jedenfalls gab es so eine Musikkassette, die wir dabei hatten. Und da war eine wilde Mischung aus Vicky Leandros und Hotel California und Sir Duke drauf. Und bestimmt, wenn ich jetzt meine Schwestern fragen würde, würden die wahrscheinlich wissen, was da noch alles drauf war. Aber Sir Duke, da muss ich immer dran denken, an so Gummistiefel und am Strand und mein Vater, der uns Skatspielen beibringt.
Oh, gut,
und
gut.
Meine Mutter, die Wollpullover strickt oder sich durch die Windschutzscheibe auf dem Beifahrersitz sonnt, während wir Seeigel suchen.
Also ach, schön.
Hört sich jetzt an, als wenn meine Mutter so eine Strickerin gewesen wäre. Aber das hat sie tatsächlich in den Osterferien gemacht und ich habe auch die Pullover noch vor meinem Auge. Und das ist Sir Duke, irgendwie so glückliche Familienzeiten.
Thank you. Die Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader ist heute hier zu Gast. Ich weiß gar nicht, ist denn Schauspielerin, ist das noch dein Beruf? Könntest du dir vorstellen, als Schauspielerin für einen Regisseur oder für eine Regisseurin zu arbeiten?
Auf jeden Fall.
Geht weiter.
Ich sehne mich danach.
Ah, ist ja gut, dass du es mal sagst, weil ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die denken, jetzt da du als Regisseurin so erfolgreich bist, möchtest du dich da vielleicht gar nicht mehr hineinbegeben. Es ist ja schon ein anderes hierarchisches Gefüge auch.
Ja, und es ist sehr schön, das auch zu verlassen. Es ist auch wahnsinnig schön, sagen wir mal, so einen beschränkteren Aufgabenbereich zu haben, der ja nicht weniger wichtig ist.
Nein, nein.
Sich in die Hände von jemand anderem auch zu begeben. Also ich betrachte das als meinen ursprünglichen, eigentlichen und letztendlich auch alles bestimmenden Beruf. Ich habe da neulich nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube auch, dass mein Regie führen, mein Schreiben in jeder Form vom Schauspieler in sein Gottes Willen Schauspielerin sein geprägt ist. Ja, die Art, wie ich denke, die Art, wie ich was vorbereite, die Art, wie ich auf Dinge reagiere.
Du hast bei deiner ersten oder einer deiner ersten Regiearbeiten mal, das steht in so einem ganz alten Interview, hast du mal gesagt, dass sinngemäß, dass es dir schwer fiel, dich da reinzufinden, dass du immer das Gefühl hattest, du willst nicht so Ansagen machen und hast immer ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, wenn du was bestimmt hast und hast immer versucht, das zu kompensieren, indem du Kaffee geholt hast und ganz nett warst und besonders aufmerksam zu allen und so weiter.
Ja.
Erinnerst du dich daran?
Ja, ja, darauf werde ich oft angesprochen und es war auch, sagen wir mal, eine besondere und besonders schwierige Arbeit. Darüber habe ich in so einem langen Podcast mal mit Christian Schwachow auch für die Filmakademie gesprochen. Das hatte schon mit besonderen Schwierigkeiten am Set auch zu tun. Aber natürlich, da kommt viel zusammen. Also erstmal ist man natürlich als Schauspielerin, auch als Schauspieler, erstmal vom Berufswegen darauf trainiert zu reagieren. Also sehr, sehr ausgeprägt ist unser Können, auf die unterschiedlichsten Leute einzugehen, die verschiedensten Visionen zu erkennen, zu adaptieren. Das gehört ja zu der Aufgabe des Interpreten sozusagen. Und da ist es schon eine ganz schöne Transformation, immer Impulsgeber zu sein. Und das, dann kommt natürlich auch so ein Frau-Ding dazu, ja, dass das, glaube ich, also für mich zumindest damals in Israel mit vornehmlich Männern um mich rum, hat mich das was gekostet, zu sagen, so Leute, und jetzt machen wir das so. Und gleichzeitig hatte ich auch schon RegisseurInnen erlebt und habe manchmal auch fast wie so eine Übersprungshandlung geglaubt zu erkennen, dass Frauen das manchmal mit so einer besonderen Härte dann gemacht haben, weil es irgendwie doch offenkundig mehr kostet. Also weil wir anders erzogen worden sind. Und ja.
Ja klar, sich so zu positionieren. Im Grunde sind viele Mädchen und Frauen nach wie vor auf so ein Harmonieverständnis hin werden erzogen. Ne? Also das ist so, ich würde mir für alle Menschen wünschen, dass wir streiten lernen, dass wir ohne dass das so ausufert, wie das jetzt zum Beispiel oft in den sozialen Medien passiert, sondern dass es wieder mehr darum geht, Argumente auszutauschen und es in Kauf zu nehmen und es auszuhalten, dass da möglicherweise auch so eine Disharmonie entsteht. Also ich weiß, dass meine Erziehung in diese Richtung ging und ich bin vielen Frauen begegnet, bei denen das ähnlich war, dass sie sich manchmal sogar für Sachen entschuldigt haben, die sie gar nicht zu verantworten hatten. Nur damit die Stimmung wieder so ein bisschen, dass es wieder so ein bisschen runtergeht, dass man wieder in so einen Konsens findet. Und da ist es vielleicht, gerade auch als Regisseurin kann ich mir vorstellen, wenn du da anderer Ansicht bist als die Schauspieler, mit denen du arbeitest, musst du eben auch riskieren. Ja, die überantworten sich dir im besten Fall. Musst du vielleicht auch riskieren, dass sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind. Oder?
Ja, es sind viele Faktoren. Ich glaube, es ist erstmal dieses ganz Selbstverständliche, so, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das und das machen wir nochmal. Und das, also so dieses, ja, die Ansagen machen, mhm. dass ich gebe die Führung, wie ein Tag gestaltet wird, was wiederholt wird, was nicht wiederholt werden muss. Das ist ja erstmal gar kein Konflikt, sondern das ist etwas, was, glaube ich, ja, über eine bestimmte Erziehung, ich will das auch jetzt nicht zu sehr generalisieren, aber mir ist das schwer gefallen, so diese freundliche Selbstverständlichkeit und sich nicht die ganze Zeit vergewissern wollen, ey, findet ihr das jetzt auch gut?
Hast du mich, findest du das okay, wenn ich das sage? Ich hab dich wirklich, ich finde dich total nett, und aber vielleicht könntest du noch mal. Fiel es dir eigentlich leicht, die Musik deines Lebens, das ist ja nicht die Musik deines gesamten Lebens, du bist ja schon 80, aber fiel es dir leicht, die Songs rauszusuchen? Bist du in Gedanken durch deine alten MCs gegangen oder hast du vielleicht sogar noch MCs?
Also es gibt natürlich ein paar Songs meines Lebens, die würde ich dir auf jeden Fall vorenthalten.
Welche zum Beispiel?
Ja, die von zu denen ich dann, du willst ja immer Geschichten auch dazu hören, und manche Geschichten, die würde ich natürlich im Radio nicht erzählen.
Nein.
Und Gott sei Dank gibt es auch ein paar mehr als 8 Songs, die irgendwie eine Bedeutung haben in meinem Leben. Und nee, es war eher so, tatsächlich hatte ich Lust, auch so gute Laune-Songs jetzt an so einem trüben Tassentag wie heute mitzubringen.
Es ist ein Wintertag und es ist ein Podcast. Möglicherweise hört das jetzt jemand im Juli. Dann seien Sie herzlich gegrüßt. Wir wussten es nicht besser an diesem Tag. Es war Dezember, es war kalt, aber es hat nicht geschneit an dem Tag. Und das ist ein Gute-Laune-Song, der jetzt kommt. Ich muss nur mal gucken, welcher es ist. Oh ja, sehr schön. Yellow Moon, die Neville Brothers.
Genau.
Wofür steht denn Yellow Moon?
Also ich habe jetzt fast ein Jahrzehnt übersprungen. Also wir haben jetzt so etwas übersprungen, was so eine darke Teenager-Phase war. Die hieß so Jim Morrison und The End und sogar King Crimson. Mhm. Und diese Songs waren aber alles so 10 Minuten lang. Die wollte ich dir jetzt nicht zumuten, aber die haben eine ganz schöne Phase meines Lebens geprägt. Und das war die Mercedes-Achter-Phase.
Oh, so. Super. Mhm. Die kosteten nix. Die waren immer so 2000 Euro in Mark haben die gekostet. Das waren diese ausladenden, wahnsinnig bequemen, wunderbaren Autos.
Genau. Und davon hatten wir einige.
Waren wir nicht parallel zueinander, oder?
Hintereinander. So, dafür hat man so 2000 Mark gezahlt. Ja. Und die waren dann vielleicht noch so, hatten noch, wenn man Glück hatte, 1,5 Jahre TÜV.
Ja.
Und einen hat man vielleicht auch nochmal über den TÜV gekriegt, aber davon hatten wir wirklich einige und sind unterwegs gewesen, nach Portugal gefahren, mein erster Freund und ich, so mit 20, 21.
Maria Schrader, die sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin gerne und gut arbeitet und oft ausgezeichnet wurde und mir jetzt hier in Personalunion gegenüber sitzt, ist heute hier zu Gast. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Und bevor wir jetzt gleich mal in deine Biografie so ein bisschen einsteigen und nochmal zurückgehen, gemeinsam nach Hannover gehen, das ist dieser Satz, macht mich ein bisschen nervös schon, muss ich dir noch 2 Fragen stellen? Oder beziehungsweise eine Geschichte würde ich mir gerne abholen. Die habe ich nämlich gefunden in den Aufzeichnungen unserer ersten Hörbar. Vor 12 oder 13 Jahren war das. Und da ging es, glaube ich, weil wir gerade von Autos gesprochen haben. Genau wie ich hast du auch langen Saab gefahren. Das sind ja die tollsten Autos, darf man auch, glaube ich, sagen, weil die werden ja auch nicht mehr gebaut und pleite und schrecklich und traurig. Aber du hast es echt auf die Spitze getrieben. Mit so einem Saab, der über einen langen Zeitraum nur noch im zweiten oder dritten Gang fuhr, oder?
Naja, also im dritten Gang anfahren ist nun wirklich kompliziert. Aber ja, im zweiten anfahren, das funktionierte. Ja, der erste war Schrott. Und dann hörte im Winter auch noch die Heizung auf zu funktionieren. Dabei hatte ich mir diesen Saab, weiß war er und viertürig, für 10.000 Mark.
Oh.
10.000 Mark, das war das erste Mal, dass ich so viel Geld für ein Auto
aufgebe. Ja.
Natürlich, weil ich Mutter war und dachte, jetzt muss ich meinem Kind auch ein ordentliches Auto.
Ein sicheres Auto vor allen Dingen, ne? Der,
genau.
Ne, der ist schwer, der bringt dich von A nach B, es sei denn.
Ja, aber sie saß dann hinten im Kindersitz und ich musste immer schon zwei so Wolldecken, damit sie mir nicht so. Ja, und dann habe ich den Wagen abgeschafft.
Ja, richtig. So, und die zweite Geschichte, die ich gefunden habe in diesen alten Aufzeichnungen, ich habe mir aber nicht mehr die Mühe gemacht, das noch gegenzuchecken oder zu gucken, sag mal, wo kommt das denn her, dass du mal mit einer Freundin in ein Spielcasino gegangen bist und erst nach 14 Stunden wieder rausgegangen bist. Stimmt das?
Ich sag doch, dass ich die Nächte durch kann.
An meinem Spielcasino.
Also das war wirklich eine der schönsten Verabredungen meines Lebens. Und zwar waren meine Freundin Christine Fenzel, eine fantastische Fotografin, und ich zusammen auf Tour durch den Westen Amerikas. Und zu einer seltsamen Zeit, nämlich im Winter, wir sind so im Monument Valley gewesen, wo man diese Monumente schneebedeckt gesehen haben. Mhm. Und wir waren beide, sie ist es heute noch, ich war damals auch leidenschaftliche Fotografin und es gibt also wirklich fantastische Bilder. Und dann waren wir eine ganze Woche im Death Valley. Und selbst das Death Valley war zu dieser Zeit noch so heiß, dass wir nachts bei Vollmond nach Abendbrot und Whisky durch die Nächte hindurch gewandert und gelaufen sind bei Vollmond, was dann quasi taghell war. Also das war eine unglaublich schöne Woche. Und das ist ganz in der Nähe von Las Vegas. Und dann gab es eine gemeinsame Freundin von uns, die hat in Las Vegas als, die Geschichte ist jetzt nicht mehr so lang, habt keine Angst.
Ich finde die super, ich könnte den Rest der Sendung mit dieser Geschichte bestücken, bitte.
Okay, und unsere gemeinsame Freundin Renate war Stylistin bei einem Fotoshoot, der in Las Vegas abgehalten wurde. Wir wussten, sie ist da, wir waren nur eine Autofahrt entfernt und wollten ja auch wieder in die Zivilisation. Aus dieser Naturereigniswoche und haben uns tatsächlich verabredet, weil sie wusste nicht, wann ihr Job zu Ende ist, um Mitternacht in dem Casino Caesar's Palace, wo wir alle noch nie waren, und haben so gedacht, okay, also es müsste funktionieren, wir sagen Haupteingang Caesar's Palace. Und dann der erste Blackjack-Table, der dann irgendwo links oder rechts ist. Und da haben wir uns getroffen.
Es gab keine wahrscheinlich noch keine Handys zu der Zeit. Ich weiß nicht, wo wir sind in der Zeit.
Warte mal. Wir sind 96. Ja, also da hatte ich, glaube ich, gerade ein Jahr lang mein Handy, aber das funktionierte in den Staaten noch nicht, oder?
Ich meine nur, dass man bestimmte Dinge, muss man anders erzählen in der Zeit vor den Handys. Bestimmte Filme könnte man nicht mehr drehen, weil man sagen würde, ja, aber wenn du in den Bergen bist, dann musst du dir halt irgendwie eine Powerbank, dann rufst du halt irgendwie jemanden an und nee, gab's nicht, war nicht.
Also das wüsste Christine jetzt wahrscheinlich. Vielleicht haben wir auch angehalten und dann richtig so mit Münzen angerufen. Ich glaube nicht, dass es da dieses, wie heißt das, Tri-Band, dass man da einfach schon so deutsche Handys in Amerika benutzen
Ich wollte
konnte.
Das nur anmoderieren, weil es klingt danach, als würde es darauf hinauslaufen, dass ihr euch nicht so unkompliziert gefunden habt.
Wir haben uns total unkompliziert gefunden und zwar um Mitternacht oder um 1 Uhr morgens. Ich weiß nicht mehr genau, was die verabredete Zeit war, aber da stand sie am ersten Blackjack-Table und wir haben angefangen zu spielen. Ich habe dann erst rausgefunden, dass man, solange man da spielt, ja trinken kann, was und wie viel man will. In jedem Casino Las Vegas. Ich hatte auch schon so ein bisschen Übung mit Blackjack. Und dann habe ich richtig gewonnen. Also wir haben uns schon vorgenommen, $150 jeder. Und wenn das vorbei ist, dann ist vorbei. Also wir machen uns nicht arm. Und ich hatte einfach so nach, also habe ich jetzt übertrieben, aber also mittags sind wir da raus, vielleicht waren es nicht ganz 14 Stunden, aber ich hatte $400 gewonnen. Also ich hatte mit 150 angefangen zu spielen und bin mit 400 raus und habe bestimmt, ich weiß nicht wie viel, habe ich auch kennengelernt in der Nacht. Whisky Gimlet habe ich das erste Mal da getrunken. Und da kommen halt so in Toga gehüllte Caesar, also so antike römische Damen an dir vorbei und geben dir zu trinken, was du möchtest. Und dann sind wir ins Mirage gegangen, ein anderes berühmtes Casino, Las Vegas, und haben gefrühstückt. Und dann hatte ich die blöde Idee, einfach da gleich weiterzuspielen und meinen Gewinn zu erhöhen. Und die $400 waren irgendwie nach einer halben Stunde weg.
Okay, ich finde, die Geschichte hat sich durchaus gelohnt. Und ich sehe Mariam, die ja hier als Redakteurin auch immer die Technik macht. Das ist übrigens das Hörbar-Team, wenn Sie uns schreiben, was uns immer freut. Vielen Dank an das Hörbar-Team. Das sind Mariam und ich. Und Mariam kennt sich offenbar aus. Und Mariam hat auch eine, und die einzige Barsendung, die es im deutschen Radio gibt, Barfly. Und mir ist gerade eingefallen, Mariam, dass du die Sendung Barfly eigentlich auch so ähnlich machen könntest wie die Hörbar, dass die Leute so 8 Drinks mitbringen müssen. Und dass sie dann so weißt du, Gimlet wäre jetzt so, damit würde man starten mit Maria, so, dann damit würde es losgehen und dann ja meinen ersten Whisky Sour habe ich getrunken, meinen ersten, wie heißt denn der, Alexander, Dirty Alexander oder wie auch, lecker, so, und dann müsste man tatsächlich auch so spätestens nach 4,
nach 2 Stunden Trinks. Völlig hacke.
Ja, man müsste es in einer Stunde versuchen durchzuziehen. Ja, genau, schlag es doch gerne mal vor.
Vielen Dank für diesen Input.
Was Sie gerade eben gehört haben, war kein Glas mit Alkohol. Das war, wir trinken hier Wasser, Tee und Cappuccino. So, nächster Song. Natürlich Prince. Sehr, sehr schön. The Question of You. Ein Song, der gar nicht so bekannt ist, aber so sexy, finde ich. Der ist so sexy.
Ja, das ist eine Platte gewesen, die ich sehr lange und immer wieder gehört habe. Graffiti Bridge. Mhm. Eine der unbekannteren Platten. Also bin schon großer Prince-Fan gewesen. Und dieser Song aber erinnert mich an einen bestimmten Moment, der hat mit zuerst dem Drehbuchschreiben zu tun. Wir sind da, Dani Levy und ich sind zu Freunden nach Südfrankreich. Die hatten so ein ehemals ruinöses Haus umgebaut und da waren wir oft über Monate und haben auch über Winter manchmal und haben da geschrieben an verschiedenen Projekten. Das ist irgendwie so ein schöner Ort für uns gewesen und da wiederum haben uns auch oft Freunde besucht.
Boah, so stellt man sich das in so einem Klischeefilm vor, oder? Das sind so die kreativen, tollen, die lieben sich, die haben Freunde, die leben in Frankreich und dann kommen noch andere Freunde, dass es das wirklich gibt.
Ja, das gibt's und das erlebe ich bis heute, also das Glück, das Leben und die Arbeit mit jemandem zu teilen, das hat auch Schattenseiten natürlich und dieses war aber ein wirklich sehr schöner Sommer. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube, das war tatsächlich der erste Film, den wir dann auch gemacht haben oder ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls gab es eine Situation, die sieht auch, die ist auch wie im Film. Da gibt es ja in Amerika, in Südfrankreich fast so amerikanische Supermärkte von so einem Ausmaß mit riesigen
Parkplätzen. In Südfrankreich?
Ja, Südfrankreich. Oh, wow. Riesige Supermärkte, riesige Parkplätze, die einen an Amerika erinnern. Und da gab es eben einen dieser Strichachter. Und wir hatten einen Großeinkauf gemacht, weil man musste immer so ein bisschen aufs Land fahren, um in dieses Haus zu kommen. Und da haben wir nachts, das war dann schon nach Ladenschluss, diese Platte aufgedreht und haben so angefangen, zu mehreren zu tanzen auf diesem leeren Parkplatz. Zu dieser Prince-Platte, ja.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute die Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader.
Vielleicht kennen Sie diese Sendung noch nicht, vielleicht auch doch, aber sie lässt sich nachhören als Podcast. Über die ARD-Audiothek, über YouTube, über verschiedene Plattformen wie Spotify oder iTunes. Und dort finden Sie Gespräche unter anderem mit Ursula Werner, mit Philipp Hochmeier, Christian Ulmen, Daniel Zillmann, Kurs, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki, Bärbel Baas, Tuba Tekkal, Joachim Krohl, Guido Maria Kretschmer, Monchi, Martin Rütter, Gerburg Janke. Wirklich sehr, sehr unterschiedliche Leute. Ich lese noch mal kurz weiter. Jochen Distelmeier, Pina Atalay, Jan-Georg Schütte, Robert Habeck, Barry Kosky, Caroline Kebekus, Afrop, Adele Neuhauser, Fritz Karl und so weiter und so fort. Also Sie sehen schon, es ist ein bunter Blumenstrauß, den wir da digital für Sie binden. Und da bist du ja, du ab morgen bist du da auch, ab nachher, ab gleich bist du da auch eingebunden, meine Liebe.
Und welche Blume?
Welche Blume möchtest du sein?
Also das kleine Vergissmeinnicht.
Wirklich? Wirklich? Also wenn Gott jetzt vor dir stünde und sagen würde, Maria, jetzt mal ohne Quatsch, überleg dir genau, was du sagst, weil ich bin nur ganz kurz hier. Was möchtest du für eine Blume sein? Ich gebe zu, dass es keine Frage ist, auf die man sich innerlich irgendwie vorbereitet, aber eine Seerose vielleicht?
Oh, Seerosen sind schön. Ich habe neulich eine Seerose in einem Community Garden in New York gesehen. Das ist ja etwas so Schönes.
Aber du hast immer nasse Füße. Also du hast keine Füße, aber du hast immer einen nassen Körper.
Ich schwimme. Es ist,
na, dein Kopf.
Ich treibe.
Mm, okay.
Schon sehr schön. Das Vergissmeinnicht ist irgendwie weniger romantisch. Also das Vergissmeinnicht ist einfach die einzige Blume, die ich je selber mal gepflanzt habe. Ich hatte mal ein kleines Beet und habe mir dann als Kind tatsächlich so Vergissmeinnicht-Samen gekauft. Und das wurden richtige Blumen und deswegen liebe ich die so einfach, ja.
Ja, lass ich es, ja. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, sondern es gibt doch diesen Poesiealbumspruch, weil wir auch über die Erziehung von Mädchen gesprochen haben, ne? So das Bild, wie Mädchen agieren sollen, interagieren sollen. Und da gibt es doch diesen Einspruch, sei nicht wie die stolze Rose, sondern sei bescheiden wie das. War das nicht auch? Ich kriege das nicht zusammen. Das müssen wir mal ganz kurz googeln. Weil das genau in diese Richtung geht es nämlich so. Hier als Mädchen solltest du dich nicht selbstbewusst hinstellen wie die stolze Rose. Pah, was bildest du dir ein? Nein, sei klein und bescheiden und versteck dich eher und dann ist es gut. So, wir müssen gleich mal googeln, wie der heißt. So, verdammt, wir
sei
sind schon.
Wie das Veilchen.
Ach, das Veilchen ist es.
Sittsam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.
So. Und nun?
Also, sittsam. Meine Eltern, die haben mal an einem Abend mit Freunden so aus Spaß so ein Poesiealbum erfunden. Mit so. Haben so Schriften imitiert und komische Zeichnungen reingemacht und haben so Sprüche sich erfunden. Und einen davon erinnere ich, den hat meine Mutter gedichtet. Die war bestimmt schon ziemlich angeschickert. Und der ging so, kehre vor der eigenen Türe, fremde Türe, fremder Sinn. Hemme nicht mit einer Schnüre deines Geistes Eigensinn.
Oh.
Das ist ganz gut, oder? Also auf jeden Fall besser als der Veilchenspruch.
In jedem Fall, ja. Hast du das noch? Hast du so Erinnerungen von früher noch? Oder hast du die alle irgendwie mit der Zeit entsorgt?
So ein Poesiealbum, was meine Eltern komplett in einer Nacht gedichtet haben, haben wir auf jeden Fall noch. Das würde ich doch nicht wegtun.
Naja gut, es gibt so, keine Ahnung, Sachen, die verschwinden mit der Zeit. So, brauchen wir die Kiste noch? Weiß ich nicht. Da hatten wir einen Wasserschaden. Nee, schmeiß weg. So.
Nee.
Da hängst du an so bestimmten Sachen hängst du.
Ja, also an so etwas natürlich. Natürlich. An den Kinderzeichnungen meiner Tochter, an den ersten, keine Ahnung, kleinen gebastelten Artefakten. Meine Eltern waren beide Künstler. Also neben diesen sagen wir mal, freizeitartigen Abfallprodukten, wie Sie es vielleicht nennen würden, gibt es ja auch ganze Archive von Objekten und Werken und Zeichnungen.
Die die beiden geschaffen haben.
Also meine Mutter hat 6 Jahre ihres Lebens nach dem Tod meines Vaters quasi dem Werkverzeichnis und der Archivierung seiner Arbeiten gewidmet. Ja, da gibt es eine große Publikation darüber.
Dann lernen wir deine Eltern jetzt gleich mal kennen. Für Radiohörer ist es jetzt gleich 3. Für Podcasthörer ist sowieso immer alles egal. Peter Nalitsch hören wir mit Gitarre. Gibt es sonst dazu noch ein Stichwort oder sollen wir es einfach hören?
Ach, lass uns doch einfach mal hören.
I've never been lonely. One man. 'Cause me so cool. Baby, you have a possibility. Played with me. Get chicken with this.
Radio 1. Hörbar Brust.
Ja, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, konnte ich das überhaupt nicht mit den Fehlfarben ein Jahr, es geht voran, übereinander legen. Aber ja, das sind die Fehlfarben. Magnificent Obsession heißt der Song. Die Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader ist hier zu Gast heute, ein Kind Hannovers. Jetzt lernen wir deine Eltern etwas verspätet kennen. Dein Vater, der leider 1989 gestorben ist, war Maler und Kunstprofessor, deine Mutter Skulpturenkünstlerin, aber auch Lehrerin, Bildhauerin. Und du hast noch zwei Schwestern.
Genau.
Ja. Mhm. Hast du das Gefühl, du bist ein Vaterkind gewesen?
Nee. Also ich glaube, äußerlich komme ich eher nach meiner Mutter. Ich glaube auch im Temperament. Ich habe aber beide gleichermaßen geliebt, würde ich
gut
sagen.
Ja. Du hast über ihn mal gesagt, er ist wahrscheinlich der disziplinierteste Künstler, den du jemals kennengelernt hast. Und er wollte ein genauso guter Vater sein.
Mhm. Ja, meine beiden Eltern haben Kunst studiert, sicherlich davon geträumt, auch als Künstler ihr Auskommen zu haben. Sie haben aber beide auch auf Lehramt studiert und sind beide auch sehr leidenschaftliche Lehrer gewesen. Mein Vater war, also sie haben beide Oberstufe unterrichtet, meine Mutter schon sehr früh. Also ich glaube, die war erst 24, 25 und ist schon mit einer Abitursklasse auf Studienreise gegangen, sozusagen aus dieser ersten Abitursklasse von ihr, wo sie ja Kunst unterrichtet hat, gibt es auch noch eine sehr enge Freundschaft. Und dann hat sie eine Babypause gemacht, wie das damals üblich war, und ist dann an die Grundschule gegangen. Und mein Vater war Studienrat, also Oberstufenlehrer auch, und ist dann in den letzten 4 Jahren seines Lebens nochmal Professor für freie Malerei in Braunschweig geworden.
In so Künstlerhaushalten, Künstlerfamilien, ist es häufig so, dass so in der Rückschau denkt man, oh Gott, habe ich Glück gehabt. Wenn man als Kind drinsteckt, vermisst man manchmal so Strukturen oder hat so das Gefühl, das ist alles sehr offen, sehr, sehr flexibel. Und es gab einige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die diese Struktur oder bestimmte Rituale vermisst haben, weil das im Grunde alles sehr, man hat den Kindern sehr viel Freiheit gegeben und Freiheit gelassen. Hast du das auch so empfunden?
Also das war ein strukturiertes Aufwachsen. Mhm. Und meine Eltern haben sich wiederum um ihre Eltern sehr gekümmert. Also meine Eltern sind ja beide in den 30er Jahren geboren, haben bewusst den Krieg erlebt. Mein Vater war zu Kriegsende 12 oder 13, meine Mutter 10. Also das sind entscheidende, prägende Erlebnisse. Und beide Elternpaare haben meine Großelternpaare haben sehr unter dem Krieg gelitten. Meine Mutter ist in Spanien geboren. Die Eltern waren deutsche Auswanderer und mussten dann zurück. Und mein Großvater mütterlicherseits war lange in Kriegsgefangenschaft und immer davon geträumt, wieder zurück nach Spanien zu gehen. Also meine Eltern waren sehr fürsorgliche Kinder.
Mhm.
Und gleichzeitig auch sehr fürsorgliche Eltern. Und es war ein strukturiertes Aufwachsen, was wir hatten.
Und hätte man sie gefragt, als du 10 Jahre alt warst, hätte ich deine Mutter gefragt und hätte ich deinen Vater gefragt, was wird Maria mal machen? Was hätten sie gesagt?
Sie wird Musikerin.
Ja? Hätten sie das beide gesagt?
Sie wird Pianistin. Also ich habe für dieses junge Alter, also ich habe eigentlich aus heutiger Sicht viel zu spät angefangen. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Meine Schwester ist Cellistin tatsächlich geworden. Wir waren eine Zeit lang, ähnlich wie beim Sport, war ich auch ambitioniert, waren wir auch in der Musik sportlich ambitioniert sozusagen.
Du warst eine gute Leichtathletin, ne?
Ja, ich war so eine mittelgute Leichtathletin. Ich war auch nur eine mittelgute Pianistin, aber wir waren so bei Jugend musiziert unterwegs. Wir haben als Duo gespielt. Ich hatte einen sehr ambitionierten Lehrer und meine Eltern haben auch gesagt, also wir möchten, wenn du das machst, dass du das richtig machst. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann machst du das auch nicht mehr und dann zahlen wir auch keine Stunden mehr.
Ja.
Und hast irgendwann habe ich aufgehört.
Ja, hast du aufgehört. weil du keine Lust mehr hattest oder weil es andere Interessen gab, die du entwickelt hast? Was auch immer das dann war, vielleicht ja Jungs.
Ich habe das Theater kennengelernt, lustigerweise. Und das hat mich tatsächlich, also das habe ich in einem Rahmen kennengelernt, der mich begeistert hat.
Du warst mit 14, war das, dass du in Israel warst, genau. So einem Austausch?
Ja.
Was war das genau?
Das war eine Organisation, die ist in den 50er Jahren gegründet worden. Und das nannte sich Art Camp. Und das war eigentlich als eine Begegnungsstätte zwischen israelischer Jugend und deutscher Jugend gedacht. Und da war ich, glaube ich, 6 Wochen, wenn nicht länger, also einen ganzen Sommer in einer Art Jugendherberge, die aber für Künstler ausgestattet war, auf den Hügeln Jerusalems. Da waren wir 20 deutsche Jugendliche und ich glaube 60 israelische Jugendliche und man konnte so Kurse wählen und es gab internationale Dozenten, Tanz, Musik,
wow.
Theater. Ja, und da habe ich so random den Theaterkurs belegt, weil mir dieser Lehrer so sympathisch erschien. Und da habe erste Erfahrungen damit gemacht, auch so im Team zu arbeiten und so Spiele und alles, was ich dann später auf der Schauspielschule wieder entdeckt habe eigentlich oder wieder erkannt habe schon von diesen ersten Erfahrungen damals.
Roisin Murphy spielen wir. Sie wird, ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Warum hast du sie mitgebracht?
Ja, sie steht so für eine Zeit, in der ich für meine Verhältnisse wirklich außergewöhnlich musikbegeistert war. Ansonsten würde ich mich als musikalischen Trittbrettfahrer meiner viel aktiveren und kenntnisreicheren Freundinnen bezeichnen. Aber ich kann mich erinnern, so der Einschlag von Portishead und dann kam Tricky und dann kam Massive Attack und dann bin ich nochmal so richtig ausgerastet, als ich diese erste, glaube ich, erste Platte von Moloko gehört habe, Do You Like My Tight Sweater? Mhm. Also die bestimmt für mich so eine richtige Zeit und dann habe ich Roisin, sagst du. Ich sag's ganz falsch. Ich habe immer Roisin Murphy.
So wird sie geschrieben. Ich weiß es nicht. Es sind diese.
Ich bin mir auch nicht sicher. Jedenfalls habe ich sie dann so verfolgt, tatsächlich aus meinem eigenen Impetus heraus. Und habe dann sogar dieses Lied, was wir jetzt hören, habe ich mal als so ein Track auf meinen ersten Film, auf den Anfang meines ersten eigenen Regieprojektes gelegt, nämlich Liebesleben. Da gibt's am Anfang so eine Sequenz, wo unsere Hauptdarstellerin so wegläuft, die läuft und läuft und läuft. Und da habe ich dieses Bang Bang draufgelegt, nur mal um es ausprobiert zu haben.
Vermisst du es, tanzen zu gehen?
Ich wenn ich es vermisse zu tanzen, dann tanze ich zu Hause.
Ja, das mache ich auch. Aber vermisst du es, tanzen zu gehen?
Also meine schönsten Tanzerlebnisse habe ich tatsächlich auf irgendwie halb privaten Abenden. Ich bin nie jemand gewesen, der so richtig regelmäßig in Clubs geht. Mhm. Ich habe so Premierenpartys, unsere eigenen Partys sind oft Tanzpartys oder wenn ich bei Freunden eingeladen bin. Ich kenne es auch inzwischen sogar mit meiner Tochter. Also das
Wie alt ist die jetzt?
Die ist jetzt 24 und einfach eine fantastische und leidenschaftliche Tänzerin. Und manchmal passiert das auch so im privaten Rahmen, dass dann einfach so Musik aufgelegt wird und wir tanzen. Und ich fühle mich manchmal da auch freier als in Clubs.
Mhm. Ich habe die Frage jetzt gar nicht im Zusammenhang zu She Said gestellt, aber jetzt können wir diesen Bogen mal kurz schlagen, denn ich hatte das Vergnügen, die Berlin-Premiere deines Films zu moderieren.
Das war auch mein Vergnügen. Das war wirklich mein Vergnügen. Wir waren irgendwie...
Das war schön, es hat Spaß gemacht. Und das war im Übrigen auch, also das ist jetzt ist keine Interessenskollision, das möchte ich auch dazu sagen, aber dass wir dich hier in die Hörbar einladen, das stand schon sehr viel früher fest, ja. Das war klar. Und ich habe noch gedacht, wie schaffe ich es denn, diesen Film zu sehen? Wann läuft der an? Gibt es eine Pressevorführung? Und dann hatte ich eben das Glück, angefragt zu werden für diese Premiere. Deswegen kenne ich ihn und deswegen weiß ich auch, dass mir in Vorbereitung schon gesagt wurde, du, und das wird auch so sein, da werden auch sehr, sehr viele Freunde und Bekannte und Arbeitskolleginnen und Kollegen von Maria sein. Und da kommt auch eine DJ und die werden danach, ist der richtig Party. Und dann fliegen die aber um 1 oder um 3, fliegen wir aber aus dem Kino international raus. Und dann haben sie sich aber vorgenommen, dann noch privat bei Maria weiter zu feiern. Und ich habe immer nur ganz fassungslos, ich stand so davor und habe gedacht, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass die Leute, die unter der Woche sich diesen Film ansehen und dann ist es irgendwann 11 oder 12 oder so, dass dann auch irgendjemand tanzt.
Ich weiß, was du jetzt erzählst.
Nee, ich kann das nicht sagen, weil ich bin dann nach Hause gegangen, denn ich musste am nächsten Tag früh raus. Ich weiß nur, dass die Botschaft an mich weitergetragen wurde. Ja, die haben irgendwie noch bis 6 Uhr morgens getanzt. Vielleicht war es 5.
Also... Es war tatsächlich so, dass, weißt du, ich war ja irgendwie wirklich lange weg. Und
lange
so.
Weg im Sinne von in den USA oder was
ja,
meinst du?
Ja, lange weg in den USA, also beim Drehen 5 Monate, dann jetzt kurz vor der Fertigstellung nochmal fast 3 Monate. In der Zwischenzeit war ich einigermaßen im Tunnel, also fast so unter Tage im Schnitt. Und ich begreife solche Möglichkeiten, dann Premieren zu feiern, auch als eine Einladung darüber hinaus und wirklich zu feiern und diesen Film nach Berlin zu bringen, bedeutet für mich auch die Möglichkeit, wirklich all die Leute einzuladen, die ich auch vernachlässigt habe oder nach denen ich mich selbst sehne. Und das bin ja auch nicht nur ich, sondern das ist ja auch Jan. Wir haben gemeinsam eingeladen und ich habe auch bestimmte Freundinnen, Freunde. Und ich sage, bitte bringt eure Leute auch noch mit, die würde ich auch so gerne sehen. Und ja, da waren am Ende bestimmt 350 Leute unter diesem voll besetzten Kino International, die ich als Freunde oder Freunde von Freunden und Bekannten und geliebte KollegInnen bezeichnen würde. Und es war unsere Ansage, wir machen dann eine Premierenfeier und ich muss sagen, Universal waren einfach fantastische und tolle Partner unter der Bedingung, dass wir eben nicht um 1 oder um 2 rausgeworfen werden, sondern dass wir Open End haben, dass wir noch eine Drinkbar haben und dass wir die DJ stellen können. Und dann kamen sie 2 Tage später ganz zerknirscht und haben gesagt, du, jetzt haben wir mit dem International gesprochen. Also die haben eine Veranstaltung am nächsten Tag und fragen, ob es vielleicht okay wäre, wenn sie so um kurz vor 4 dann wirklich und dann habe ich so eine Kunstpause eingelegt und habe gesagt, ja, okay, nee, das kriegen wir hin, aber die Wahrheit ist, wir haben halt wirklich bis um 3:30 getanzt und sind mit den letzten 25 Leuten noch zu Hause gegangen, bis es 7 Uhr morgens war und hell draußen. Also wer hart arbeitet, muss auch hart feiern können.
Finde ich gut.
Ja, ich liebe das, viele Gäste zu haben und dass die sich frei fühlen. Und ich finde es auch zumutbar, wenn man zweimal im Jahr eine große Party macht und laut Musik hört. Und zumindest in meinem Haus und mit beiden Nachbarn geht das.
Jetzt haben wir immer noch gar nicht über She Said gesprochen, sondern nur sozusagen über die Vorbereitung und über die Nachbereitung. Und bevor wir jetzt gleich zu dem Film gehen, sollten wir vielleicht die nächste Musik spielen, damit die uns nicht unterbricht. José Feliciano hast du mitgebracht mit California Dreamin'. Und das ist auch die Zeitachse für She Said, richtig?
Ja, also ich finde es ja fast so ein bisschen peinlich, aber manchmal kann man ja gar nichts gegen seine eigenen Instinkte, auf was man reagiert, auf was man nicht reagiert, tun. Aber es ist lustigerweise dieser Song gewesen, der für mich diese Zeit in New York so ein bisschen bestimmt hat und mich euphorisch machen konnte. Oder das ist lustigerweise auch ein Song gewesen, zu dem ich mich in der Wohnung, in der ich da dann gewohnt habe, in dieser Vorbereitungszeit und in der Drehzeit auch manchmal einfach so frei getanzt habe.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for
Sie können uns unter hörbar@radio1.de eine E-Mail schreiben. Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader, über deren Film She Said wir jetzt sprechen. Es war 2017, da veröffentlichte die New York Times einen Artikel von Jodie Kantor und Megan Toohey, der den Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich machte. Da ging es um Machtmissbrauch in Kombination mit auch sexuellem Machtmissbrauch. Also 2017 war es. 2019 wurde das Buch She Said herausgegeben, das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde für die hervorragende Recherche. In jedem Fall ist das die Zeit, schon 2017, in der MeToo nicht erfunden wurde, aber dieser Hashtag ging um die Welt und plötzlich wurde daraus eine riesengroße Bewegung, von der du auch als Maria sicherlich damals was mitbekommen hast.
Ja, und eigentlich ausgelöst von dieser Veröffentlichung dieses eben von dir vorgestellten New York Times-Artikels. Also damit ist das losgegangen.
Der fokussierte sich ja nur in Anführungsstrichen auf Hollywood, auf die Filmbranche. Hast du gleich das Gefühl gehabt, okay, jetzt wird möglicherweise auch darüber hinaus mal so ein bisschen Bewegung in die ganze Sache kommen, weil der klassische Machtmissbrauch, der, wie gesagt, nicht immer mit Sexualität in Verbindung stehen muss, da reicht es auch, dass Leute, die in der Hierarchie ziemlich weit oben sind, seelische Grausamkeit, dieses Bullying, Mobbing, also dass man Leute vorführt und so weiter, auch das ist nichts anderes als Machtmissbrauch, auch das firmiert unter dem Hashtag MeToo. Hast du da schon das Gefühl gehabt, wow, jetzt passiert hier mal was, weil das die Sache an sich gibt es, seit es Menschen gibt?
Also gut, ich meine, die Details, die dort in dem Artikel angesprochen worden sind, die waren schon drastisch. Und ja, da ging es tatsächlich um jahrzehntelang sexuellen Missbrauch bis zu Vergewaltigung. Mhm. Ne? Und das war recht eindeutig. Ich selbst habe von diesem Artikel eigentlich aus der deutschen Presse erst erfahren und habe ihn dann gelesen. Und dann hat das ja nur wenige Tage gedauert. Also ich habe jetzt mit Jodie und Megan oft darüber gesprochen und die waren ja selbst vollkommen überwältigt von der Reaktion nach der Veröffentlichung. Also die haben noch am selben Tag, ich weiß nicht, hunderte von E-Mails bekommen. Dann ging das mit MeToo los. Die haben dann auch, also ich glaube 5 Tage später hat Ronan Farrow im New Yorker veröffentlicht und dann haben sie einen Folgeartikel veröffentlicht. Also das, dann haben sie Leute angestellt, die die Anrufe beantwortet haben in der New York Times. Also das ist wie ein
Lauffeuer gewesen.
Wie ein Lauffeuer gewesen, was wir hier natürlich relativ unmittelbar auch mitbekommen haben und was ja auch hier im Land ein ziemlich unmittelbares Echo fand, würde ich sagen. Also ich bin ja selbst nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs. Also ich kann mich erinnern, dass ich viele Zeitungen in diesen Tagen gelesen habe. Man konnte auch Doppelseiten öffnen und sah die deutschen Geschichten, die deutschen MeToo-Geschichten, Schauspielerinnen, vor allem, die öffentlich Erlebnisse erzählt haben. Ich wurde von Journalistinnen kontaktiert auf der Suche nach dem deutschen Harvey Weinstein. Also es ist schon richtig was losgetreten worden, naja.
Ich erinnere mich daran, dass Anja Kaspari, glaube ich, zu den meisten Mitarbeiterinnen von Radio 1 auch Kontakt aufnahm und sagte hier, wenn ihr eine Geschichte habt, die dazu beiträgt oder die ihr bereit seid, öffentlich zu erzählen, dann schickt uns die als Sprachnachricht, wie auch immer. Wir würden das dann unterstützend ausstrahlen, ja, um anderen eben auch Mut zu machen. Und ich weiß nur, dass ich wirklich ziemlich lange auf dem Schlauch stand und dachte, ja klar, mache ich mit, natürlich. Und dann immer, wieso fällt mir denn gerade nichts ein? Ah, habe ich mich da immer rausgerettet? Vielleicht, weil ich so selbstbewusst bin oder wirke oder was auch immer. Und konnte erstmal gar keinen Beitrag dazu leisten, bis mir so zwei Tage später bewusst wurde, dass das, was ich immer als gegeben gesehen habe, wie ich aufgewachsen bin, ganz auch interfamiliär, ganz klare Strukturen, die ich nie in Frage gestellt habe. Ich dachte, es gehört dazu. Also ich bin erst durch dieses empört euch sozusagen. Doch, das ist nicht in Ordnung, müsst ihr nicht hinnehmen. So bin ich überhaupt erst sensibilisiert worden. Und das erklärt vielleicht auch, ohne dass diese Frage jetzt hier gerade im Raum steht, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, Frauen und Männer, die sagen, ja, und jetzt kommt sie um die Ecke mit so einer Geschichte, die schon 20 Jahre alt ist. Also ich bitte dich, weiß ich nicht, ob das so glaubwürdig ist. Ne? So, es wird ja oft auch dagegen geschossen. Und man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass manchmal die Zeit dafür einfach nicht da ist, dass der Boden dafür nicht da ist. Und dass Menschen, die so etwas erfahren, die teilweise traumatische Erfahrungen machen, doppelt verletzt werden, wenn sie denn dann rausgehen und ihnen kein Gehör geschenkt wird oder kein Glauben. Das wirst du auch erlebt haben mit Leuten.
Ja, und das ist natürlich also eines der Hauptmotive gewesen, diesen Film zu machen, weil im Zentrum stehen genau Menschen in unserer Altersklasse, die in den 90er Jahren Erlebnisse hatten mit Harvey Weinstein, die auf verschiedene Weise zum Schweigen gebracht worden sind. Ja, das erzählt eigentlich dieser Film ziemlich genau, was es für Faktoren gibt, die es so schwierig machen, darüber zu sprechen. Und vor allem in dieser Generation, weil, wie du sagst, etwas, was natürlich viel weniger drastische Erlebnisse sind, die jetzt hoffentlich du, ja, an dir wieder in den Sinn gekommen sind, als das, was diese Ex-Assistentinnen in dem Film erzählen, ja, oder auch Dinge, die mir passiert sind, ja, das würde ich auch auf der einen Seite wirklich ein gesellschaftliches Umdenken nennen, also dass man eine Erkenntnis hat, dass etwas als eine Normalität gegolten hat, was partout keine Normalität sein muss.
Und so wird es auch, man kann auch, glaube ich, da die Zeit nicht zurückdrehen. Also es wird nicht schnell gehen, sehen wir jetzt, sind ja auch schon ein paar Jahre um. Und auch es wird noch viel gestritten und viel hin und her geschoben, wie so schwere Eichenmöbel, die man mal nach links und mal nach rechts schiebt, bis sie ihren Platz finden innerhalb dieser Gesellschaft und bis auch bei den letzten Leuten dann noch der Groschen fällt, was es sein könnte. Ich habe neulich zum ersten Mal mit einem heterosexuellen Mann darüber gesprochen, der, das ergab sich, wir waren eigentlich auf einer Party und plötzlich waren wir in diesem Thema drin. War jetzt gar nicht so mein Bestreben, aber ich war so positiv überrascht darüber, wie offen er dieses Thema behandelte. Und so nach 20 Minuten oder so erzählte er mir, dass er selbst mal in leitender Position war in einem weltbekannten Unternehmen und hatte nur wenige Leute über sich hierarchisch, und einen homosexuellen Chef. Daher weiß er, sagt er, wie es sich anfühlt für meistens ja diese klassische Rollenverteilung. Meistens sind die Chefs immer noch männlich und die Frauen arbeiten hierarchisch unter ihnen. Und er sagt, da konnte ich nachvollziehen, es waren schlüpfrige Bemerkungen, es war hier mal eine vermeintlich zufällige Berührung oder so. Dadurch, dass er es selbst erlebt hat, ist er ganz anders sensibilisiert für dieses Thema und sagt nicht gleich, ja, jetzt stellt euch mal nicht so an, ihr Frauen, ihr wollt doch Komplimente, ihr wollt doch schön gefunden werden. Du musst ja auch nicht so einen kurzen Rock anziehen, wenn du nicht auch willst, dass man auf deine Beine guckt. Das ist ja immer noch so ein bisschen dieser Kanon.
Naja, ich hatte damals unmittelbare und wirklich sehr, sehr viele Gespräche, auch im Theater, unter Kolleginnen, Kollegen. Mhm. Es wurden auch Maßnahmen getroffen. Also man hat auch innerhalb von Produktionen direkt darüber gesprochen. Also jetzt gar nicht so, ich rede nicht von Kantinengesprächen, sondern es wurde thematisiert, auch in hierarchischen Strukturen wie in Theatern oder auch an Filmsets. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich eine Sensibilität und dafür auch bei Männern erlebe, die jetzt nicht persönlich betroffen waren, wobei ich auch glaube, dass es absolut natürlich auch so rum passiert. Ich würde auch sagen, dass Machtmissbrauch, wie du ihn vorhin benannt hast, nicht unbedingt sexuell sein muss, um einem wirklich in die Organe zu fahren.
Gerade
also,
beim Theater. Da gerade beim Theater. Sachen also gehört, Bloßstellungen,
Es können die schlimmsten Dinge passieren, die nicht unbedingt weniger schlimm sind, weil sie nicht sexuell sind. Also auch. Aber hier war es ja, geht es ja ganz klar um Sexismus, um sexuelle Übergriffe, um Belästigung und die Neudefinition von Grenzen das, was man früher so Kavaliersdelikt
genau. Und im Rattenschwanz dann noch daran, und im Rattenschwanz geht es noch darum, ja auch, wie es dann verschleiert wird. Das ist ja im Grunde nochmal ein Ding für sich, dass man sagt, das eine ist, dass es passiert. Das andere ist aber auch dieses ganze System, dass es stützt und das dafür sorgt, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Ganz, ganz klare Strukturen. Also ich möchte Sie einfach sensibilisieren und neugierig machen, sensibilisieren für und neugierig machen auf diesen Film She Said, denn es ist zudem eine Hymne auf den Journalismus, nicht nur auf den investigativen Journalismus, aber es ist eine Hymne auf den Journalismus und auch auf die Zivilcourage, denn hätten diese Frauen nicht weitergemacht, immer weitergemacht, diese beiden Frauen, die du ganz toll porträtierst, finde ich, und die auch ganz toll dargestellt werden. Und hätten nicht andere Frauen dann auch den Mut gehabt, zu sagen, ne, she said, zu sagen, worum es geht, dann wäre es ja niemals so weit gegangen. Aber weil diese Frauen so mutig waren, ist es an die Öffentlichkeit gekommen. Also das ist wirklich, es ist ein schöner Film.
Dankeschön.
She Said läuft hoffentlich in einem Kino bei Ihnen um die Ecke und sonst machen Sie sich einfach die Mühe und fahren ein bisschen länger. Wir haben jetzt Musik zu Unorthodox, aber letztendlich ist Unorthodox ja so ein bisschen, ich will nicht sagen das Ticket, aber vielleicht das Vehikel, das dazu geführt hat, dass du angefragt wurdest als Regisseurin, denn du hast diese Miniserie gemacht, Unorthodox, die halb fiktional und halb biografisch auf dem Buch Unorthodox basiert von Deborah Feldman. Da können wir vielleicht nach dem Lied noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Welchen Song hast du ausgesucht?
Ich habe Catnap ausgesucht, eine Musikerin, Berlin ansässig, No Cover. Und das war eine sehr besondere Begegnung mit dieser Musikerin. Ich verehre sie und sie hat mitgespielt in der Serie. Sie spielt die DJ, die Musikerin auf der Bühne und ist irgendwie was sehr viel Kräftigeres geworden als ursprünglich gedacht, weil sie fast wie eine Wiedergängerin unsere Hauptfigur ist, weil sie ihr physisch so ähnlich aussieht. Und man sieht diese beiden, die eine guckt im Publikum, das erste Mal ist sie in so einem Club und die andere steht da oben und performt und man sieht fast, wie ein Leben anders hätte aussehen können. Also fast wie zwei Schwestern, die in unterschiedlichsten Welten aufgewachsen sind. Fast wie so ein Erkennen. Also das ist ein besonderer Moment, finde ich. Ich finde, uns sind diese Clubszenen ganz gut gelungen und ja, und ich liebe ihre Musik.
I never said that you could be my cover. You shouldn't ask me when you got another.
aus der Serie Unorthodox, die auf dem wirklich auch lesenswerten Buch von Deborah Feldman basiert, die auch schon mal hier zu Gast war. Falls sie es hört, ganz herzliche Grüße. Für die Umsetzung als Miniserie klingt so, als wäre das weniger. Das waren schon, war schon ordentlich. Gab es einen Emmy Primetime Award? Da hast du das vielleicht, weiß ich gar nicht, gab es vielleicht eher schon mal eine Gelegenheit, aber auf jeden Fall war das ja nun international gesehen schon eine ziemlich dicke Sache, oder?
Ja, es war eine dicke Sache. Es war sehr unerwartet und es ist ja tatsächlich der Regiepreis gewesen. Limited Series. Outstanding Directing. For Limited
Series. Und als erste Frau nominiert worden, als erste deutsche Frau nominiert, wobei.
Siehst du, das ist der Nachteil des Genderns, ne? Es ist noch nie irgendeine deutsche Regieperson dafür ausgezeichnet worden. Aber wenn man so sagt, ja, die erste deutsche Regisseurin, dann geht man unweigerlich davon aus, dass es ja schon einen deutschen Regisseur gab, der das bekommen hat.
Auch noch
nie
nicht.
Ein Deutscher bekommen.
Ach, wirklich? Oi, das ist ja...
Das ist das Gute am Englischen. The Director.
Direktrice.
Nee, das gibt es halt nicht.
Nee, gibt's
und
nicht.
Bei den Actors wird es ja auch abgeschafft. Es gibt einen Artikel im Englischen. Ne? The Baker, the Teacher. Das ist schon auch der Lehrer, die Lehrerin. Mhm. Die lehrenden Personen. Ich weiß nicht, wo uns das irgendwann hinbringt. Vielleicht bringt es uns dahin, dass wir die verschiedenen Artikel abschaffen.
Vielleicht. Unorthodox, so. Und dann kam gleich der nächste Streich. Zudem hatten wir die wunderbare Schauspielerin Maren Eggert hier. Ich bin dein Mensch. Wann kam der raus? Vor anderthalb Jahren? Wann war das? 2 Jahre?
Wir gehörten ja zu den Glücklichen, zu einer der ersten Produktionen, die im Sommer 2020 wieder drehen durften. Also wir haben im August 2020 gedreht, dann hat ihn die Berlinale in der Sommervariante, wenn du dich erinnerst, die dann in den Open-Air-Kinos stattfand, in den Wettbewerb genommen. Das war dann der Juni, glaube ich.
Ja.
Der Juni 21 und dann kam er im Herbst irgendwann raus, während ich schon Gisette drehte.
Dieser Film ist mehrfach ausgezeichnet worden. Du hast ihn mit deinem Partner, hast du zusammen das Drehbuch geschrieben, wie auch für den Film Vor der Morgenröte, mit dem wir dieses Gespräch beschließen, also mit einem Lied aus dem Soundtrack, glaube ich. Was müssen wir über Jan Schomburg wissen? Was kannst du uns über Jan erzählen? Ist er auch Regisseur?
Er ist Regisseur, er ist Drehbuchautor und Schriftsteller. Er wird jetzt seinen zweiten Roman rausbringen. Der erste heißt Das Licht und die Geräusche und ist ein ganz tolles Buch aus der Perspektive eines 16-jährigen Mädchens geschrieben. Der zweite Roman wird ein historischer Roman. Ich habe schon mal die Hauptrolle in einem seiner Filme gespielt, der hieß Vergiss mein Ich. Sein erster Film heißt Über uns das All, da spielt Sandra Hüller die Hauptrolle.
Wann habt ihr euch verliebt, wie lange ist es her?
2008. Und seither sind wir ein Paar und teilen das Leben und auch immer wieder die Arbeit. Und das sind sehr glückliche Erlebnisse. Also wir haben das Drehbuch zu Ich bin ein Mensch gemeinsam geschrieben, wir haben das Drehbuch zu Vor der Morgenröte gemeinsam geschrieben. Das war das erste Mal, dass wir das gewagt haben, in Anführungsstrichen, auch das erste Mal überhaupt einer Zusammenarbeit. Erst danach habe ich in seinem Film gespielt und das war wirklich eine glückliche Zeit. Das war für mich auch was ganz Neues, weil es ja so eine fast akademische Arbeit ist, also das Leben eines Schriftstellers zu recherchieren und ja, das war wirklich eine der schönsten Arbeiten, die ich je gemacht habe, dieses Schreiben mit ihm.
Wie schreibt man zusammen? Also wie man als Paar zusammenarbeitet, finde ich sowieso, wenn man jetzt nicht Trapezkünstler und Trapezkünstlerin ist, finde ich sowieso schwierig, aber für mich in der Vorstellung, aber wie schreibt man zusammen? Sitzt der eine oder die eine
am Rechner, weil sie schneller tippt und der andere hat so einen Stuhl auf Rollen und rollt mal näher ran und guckt so über die Schulter und sagt, nee, erfindet man zusammen Sätze oder wie schreibt ihr zusammen?
Ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Konstellationen. Also wir sitzen nie an Computern nebeneinander, sondern erstmal geht es los mit Gesprächen, in denen er Notizen macht und wir arbeiten so lange wirklich zusammen in Gesprächen, bis es eine Struktur gibt. Also und dann teilen wir das auf. Also bei Vor der Morgenröte gibt es ja so 6 große Szenen. Und die haben wir dann einfach irgendwann aufgeteilt. Wir waren uns im Klaren, worum sie handeln, welche Figuren da mitspielen, worum es geht und so weiter. Und dann hat jeder 3 von denen geschrieben. Und dann haben wir sie uns gegenseitig vorgelesen. Mhm. Ursprünglich gab es mal die Idee, sie uns dann also zu tauschen. Der eine schreibt an der Szene der anderen weiter. Dazu ist es aber nie gekommen. Bei Ich bin dein Mensch war es eigentlich ähnlich, dass jeder so seine Parts hatte. Irgendwann ist Jan dann nochmal über alles drüber gegangen, weil ich schon in Unorthodox steckte. Also jeder schreibt für sich und dann lesen wir uns das oder schicken uns das.
Ja, ich frage mich auch, wenn ich so beim Spiegel beispielsweise, wenn so ganz so Titel-Stories oder so von mehreren Leuten geschrieben werden, dann siehst du diese ganzen Alpha-Rüden und diese ganzen, auch oft Alpha-Rüdinnen, diese tollen Journalistinnen und Journalisten, die teilweise auch sehr bekannte Namen haben. Und dann versuche ich mir mal vorzustellen, wenn so 6 Leute, wie läuft das ab? Wie findet man heraus, ja, ich schreibe am schnellsten, ja, aber ich habe wahrscheinlich ein paar bessere Ideen, ja, aber es geht nicht nur um bessere Ideen, es geht auch darum, wie man eine Struktur am besten, ja, dann machst du es doch alleine. Nein, wie kriegt man das, das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, es ist merkwürdig, also es ist auch ein bisschen unerklärbar, aber es hat noch nie einen Streit gegeben in Bezug auf Arbeit. Also in inhaltlichen, wirklichen Streit, so wie es das im Privaten viel öfter gibt, ja, sondern es ist ich weiß auch nicht, das macht es vielleicht auch glücklich oder ist vielleicht unserer Konstellation gedankt. Und übrigens dieser Song, den ich jetzt mitgebracht habe, das ist überhaupt kein Song aus dem Soundtrack, sondern es ist eine viel lustigere und seltsamere Situation, die ich gerne kurz beschreiben würde. Ja? Weil sie erklärt nämlich ein bisschen das, wovon ich gerade gesprochen habe, also auch so ein seltsames Glück. Also es ging viel schneller, als wir dachten.
Euer Verliebtsein oder was?
Nee, dieses Drehbuch zu Voller Morgenröte zu schreiben. Nee, ich bringe hier keine Songs von unserer Verliebtheit. Also es war schon auch eine Arbeitsverliebtheit, weil es ist wirklich ein besonderer Moment. Wir sind einmal an den Comer See gefahren, um da das Ding nochmal zu überarbeiten für 2 Wochen. Und dann hatten wir so eine kleine Terrasse, ein ganz kleines Hotel. Und das Ding war fertig. Und einer von uns hat so Ende drunter geschrieben. Und dann saßen wir auf der Terrasse und es war nachts schon und haben gemeinsam am Bildschirm Korrektur gelesen. Einfach so diese 100 Seiten Drehbuch haben wir gemeinsam gelesen. Und ich weiß nicht warum, aber es war dieses Lied, was wir jetzt hören, was ich auch vorher noch nie gehört hatte, was Jan in irgendeiner Playlist hatte, das haben wir beide, wir haben so jeder so einen Knopf im Ohr gehabt, einfach in Endlosschlaufe über 100 Seiten Korrektur lesen auf der Terrasse nach Mitternacht und es einfach nur so genossen. Wir fanden das Drehbuch super, wir haben nur nach Rechtschreibfehlern geschaut und haben so gemeinsam unsere Arbeit gelesen. Dazu ist das der Soundtrack dieses Moments.
Was für eine schöne Geschichte zum Abschluss, wirklich. Und ich sage Ihnen noch, wie der Song heißt. Bebé
siempre
me quedara. Was heißt das denn?
Ach, weiß ich doch auch nicht.
Ach, das weißt du auch nicht. Okay. Gut, wichtig ist ja nur, dass du ihn ungefähr 2000 Mal hintereinander gehört hast. Und ich möchte Ihnen ans Herz legen, sich den Film She Said anzugucken. Völlig egal, ob Sie mit der Intention unterwegs sind. Ich will mich da mal schlau machen, weil dieser Film basiert auf Fakten.
Wenn Sie nochmal nachvollziehen wollen, wie es dazu kam, zu dem Hashtag, zu dieser weltweiten Bewegung, oder ob Sie einfach einen Film sehen möchten, in dem zwei sehr mutige Journalistinnen investigativen Journalismus gegen alle Widerstände betreiben, in einem Amerika, wo es von Fake News nur so wimmelt. Also eine der Journalistinnen hatte ja auch vorher gerade erst zum Thema Trump recherchiert, ne? Und das muss auch so frustrierend sein, dass du diesem Mann Mal um Mal um Mal Betrug und Sexismus nachweisen kannst und du siehst seine Beliebtheitswerte explodieren und du denkst, oh Gott, was wollt ihr denn noch hören? Was wollt ihr noch hören, damit das ein Ende hat? Und trotzdem machen sie weiter. In so einem Klima, das finde ich echt bewundernswert. Danke, dass du das so schön zusammengefasst hast. Auch für die Generation Auge, die sich möglicherweise das Buch gar nicht durchliest, sondern das mal als Film lieber sehen möchte. Und was machst du als nächstes? Weißt du das schon? Steckst du da schon drin?
Nein.
Noch nicht?
Okay. Nee,
ich habe das Gefühl, doch, aber es bringt dir wahrscheinlich Unglück, wenn du das schon aussprichst, oder?
Nein, es ist die volle Wahrheit.
Okay.
Die volle Wahrheit. Ich habe bis vor 3 Tagen noch Promotion gemacht.
Okay.
Und jetzt kommt erstmal Weihnachten.
Dann genieß die Zeit und die Ruhe, wenn du kannst, ich hoffe. Und regeneriere dich. Und danke, dass du dich hierher geschleppt hast, trotzdem du ein bisschen angeschlagen warst, gesundheitlich.
War gar nicht so ein Schleppen und hat mir Spaß gemacht.
Gut, vielen
Dank,
auch.
Bettina.
Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, ist für das Jahr 2022 die letzte Sendung. Nochmal, wenn Sie es als Podcast hören, ist es Ihnen vielleicht egal, denn dann hören Sie sich auch all die anderen 5000 Gespräche an, die Sie sich als Podcast anhören können oder ein zweites oder ein drittes Mal. Wir kommen mit einer neuen Sendung, einer neuen Radiosendung am 8. wieder, am 8. Januar. Bis dahin legen wir uns in eine Eistonne und regenerieren uns selbst. Es war schön mit Ihnen, Jahr um Jahr. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie an unserer Seite. Tschüss.
Tschüss.
Und auch von Miriam.
Tschüss.
Como decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.